Auch die Mitarbeiter vor allem sind so warme, positive Menschen, die möchte ich mal öfter treffen und nicht nur in einem Hospiz. Menschen, die so sind, weil das Helfen und das für andere Dasein, was wenn unsere Gesellschaft ja komplett weg ist, ne, also nicht mal mehr Zivildienst gibt's leider, solche Sachen, wo junge Menschen schon lernen, ey, das bereichert mich ja, da bin ich ja abends glücklich, weil ich jemandem geholfen habe. Das ist, wäre das Grundkonzept, was vielleicht die Menschheit hätte retten können. Und wenn man diese Leute sich anschaut, dann möchte man erstmal selber mittun und wünscht es halt einfach allen. Und stattdessen sitzen wir, furzen wir auf dem Sofa rum und lassen uns das Essen bringen und möglichst wenig arbeiten, möglichst wenig dies und das. Ja, ist genau das Gegenteil leider.
Hallo ihr Lieben, wie schön, dass ihr auch in dieser Woche bei einer neuen Folge von Road to Glory mit dabei seid. Mein heutiger Gast ist die Schauspielerin Johanna Gastorf, die zu Beginn ihrer Karriere hauptsächlich auf Theaterbühnen stand, bis Filmregisseur Sönke Wortmann sie entdeckte und 2003 für eine Rolle im Kinohit Das Wunder von Bern verpflichtete. Seitdem zählt die Hamburgerin zu den meistbeschäftigten Darstellerinnen Deutschlands. Johanna Gastorf glänzt in Kinofilmen wie Sophie Scholl oder Die Welle und in TV-Produktionen wie Unsere Mütter, Unsere Väter, Das Zeugenhaus oder Tatort. Jetzt ist sie im ZDF-Justizdrama Er sagt, sie sagt nach der Vorlage von Ferdinand von Schirach als Richterin zu sehen. Ich habe Johanna Gastorf in der Club Lounge des Excelsior Hotel Ernst in Köln zu einem gemütlichen Plausch bei Cappuccino und Espresso getroffen und dort hat mir Johanna verraten, wieso sie und ihr Mann seit Jahren ehrenamtlich in einem Hospiz tätig sind, warum sie das aktuelle kollektive Eindreschen auf Olaf Scholz nur bedingt nachvollziehen kann und warum sie in manchen Momenten unter ihrem körperlichen Älterwerden regelrecht leidet. Wir sprechen über Johannas Lust auf gute Laune, die Kunst, sich selbst nicht allzu ernst zu nehmen, wieso sie sich selbst als ewiges Glückskind bezeichnet und warum es für sie immer wieder Momente gibt, in denen sie Menschen für einen gigantischen Fehlversuch der Evolution hält. Hast du meinen Podcast bereits abonniert? Dann freue ich mich riesig. Falls nicht, dann hole das doch bitte jetzt nach, damit du in Zukunft garantiert keine neue Folge mehr verpasst. Und jetzt wünsche ich dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Johanna Gastorf.
Du hörst Road to Glory. Als Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander Nebel hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit inspirierenden Prominenten über Erfolg, prägende Wendepunkte und Lebensweisheiten. Gute Unterhaltung mit einer neuen Folge von Road to Glory mit Alexander Nebel.
Liebe Johanna Gastorf, herzlich willkommen bei Road to Glory und herzlich willkommen in der Club Lounge vom Hotel Excelsior Ernst in Köln, wo wir uns ganz kuschelig eingerichtet haben und ich freue mich, dass du heute hier bist.
Ja, ich auch.
Wie viel Stunden Schlaf brauchst du, um einigermaßen fit zu sein?
Ich brauche tatsächlich nur circa 6 Stunden. Also ich schaffe auch irgendwie nicht mehr. Das wird immer so kurz vor 12 und morgens ist das dann, mit den Hunden gehe ich morgens und deswegen bin ich 7:30 spätestens dann hoch. Heute war ich zu spät, ausgerechnet heute. Ach, und dann war es im Wald mir zu voll. Dann ist da Rush Hour mit Hunden und ich habe es gern ein bisschen ruhig im Wald mit den Hunden.
Also länger als 6 Stunden ist einfach für dich gar nicht mehr machbar. Also es spricht doch dann auch dafür, dass man mehr vom Leben hat, ne? Wenn man nicht so viel im Bett liegt.
Ja, man liest ja immer, das wäre besser fürs Gehirn und für was nicht alles, wenn man jetzt 7 schafft. Und das nehme ich mir eigentlich vor und irgendwie kriege ich es nicht gut hin, aber es geht mir gut und von daher muss ich mit den 6 halt jetzt auch leben.
Und brauchst du dann trotzdem ein bisschen länger, um in die Gänge zu kommen oder bist du dann schnell auch topfit, wenn du aufgewacht bist? Weil da gibt's ja auch Menschen, die erstmal so eine Stunde Anlaufzeit brauchen und sagen, also vor der 3. Tasse Kaffee läuft bei mir gar nichts.
Nee, gar nicht. Ich bin wirklich dann da. Es ist aber auch mit dem Alter gekommen, muss ich leider sagen. Also ich habe jetzt tatsächlich, ich mache mir das jetzt nicht so bewusst, aber ich weiß es, ich nutze meine Zeit jetzt mehr. Ich will den Tag erleben. Ich habe früher, wenn frei war oder am Theater, konnte man länger ausschlafen manchmal, dann habe ich das auch ausgiebig getan und fand das auch ganz normal und richtig. Und jetzt will ich einfach nur den Tag haben. Ja, so viele sind es ja wahrscheinlich nicht mehr. Also mach mal.
Und gibt es ein Frühstücksritual? Bist du eine Frühstückerin mit Lust und Leib und Seele oder skippst du das auch mal?
Das haben wir geändert, mein Gatte und ich. Wir machen jetzt 16:8. Also sagen wir mal so, wir versuchen das. Er ist da sehr gut drin. Er hat auch ja wahnsinnig abgenommen. Und ich, Kaffee gibt's morgens und dann wird Mittag gegessen.
Also du bist eine Intervallfasterin für Leute, ja, die jetzt mit diesem Fenster 16, 8 nichts anfangen können. Ne?
Das, ja, genau. Ja, also sagen wir einfach so, das Frühstück fällt aus. Das ist vielleicht ein bisschen direkter. Und sonntags gibt es dann aber auch schon mal weiße Brötchen. Ne? Das isst ja, man ja eigentlich nicht.
Man lebt nur einmal.
Die sind so lecker. Ja. Schön, aber mit. Nur Sonntag dann.
Und was? Und dann Butter und Marmelade?
Ja,
oder?
Ja, alles. Marmelade, Erdbeermarmelade natürlich. Lecker. Aber eben auch erst dann so spät wie möglich, nicht morgens.
Eine gemeine Frage, ich weiß, weil ich wüsste jetzt, doch, ich könnte mich heute dran erinnern. Weißt du noch, was du heute Nacht geträumt hast? Weil nichts ist flüchtiger als Träume.
Ich habe was geträumt.
Ja, jeder träumt ja.
Oh Mist, ich träume gar nicht so oft und ich habe geträumt. Aber jetzt, das würde viel zu lange dauern, wenn ich mich jetzt erinnere. Vielleicht, dass im Verlauf des Gesprächs irgendwann das in meinen Kopf schießt, dann sage ich es noch.
Aber ist das für dich auch eine interessante Sache, dass du dich vielleicht sogar mal zwingen wolltest, mal ein paar Stichworte aufzuschreiben? Weil es ist ja bekannt, dass Träume ja auch sehr viel psychoanalytischen Hintergrund haben und das Gehirn arbeitet das was auf, das Unterbewusstsein. Ich finde das sehr spannend und wenn ich mir mal genau überlege, was ich für einen Quatsch manchmal träume, dann merke ich, das ist gar kein Quatsch, das hat schon alles seinen Grund und man träumt nicht umsonst solche Sachen.
Ja, ich träume in den letzten Jahren nicht mehr so viel, habe mich also nicht mehr so viel mit dem Thema beschäftigt, aber ich weiß noch diese Sachen, wenn jetzt du verfolgt wirst, dann bist du sowohl der Verfolger als auch der Verfolgte und dieses, ich bin nackt irgendwo und alle sehen mich und so, diese Sachen, das weiß man natürlich. Aber ich habe mich ehrlich gesagt im Moment in den letzten Jahren nicht mehr so beschäftigt. Jetzt fängt das langsam wieder an mit dem Träumen. Jetzt muss ich wieder ran.
Wobei ich da mich altklug einmischen muss. Wir träumen ja alle. Also du sagst, du träumst nicht mehr. Wir alle träumen ja jede Nacht, aber wir erinnern uns nicht mehr daran, weil das Gehirn, ich habe mal gelesen.
Was ist denn das gemeint jetzt?
Ich wollte mal ein bisschen altklug sein.
Verstehe. Ne? Nicht, so nicht auf mein Alter anspielen, oder?
Komm, so, nein. Also du sitzt hier und strahlst und also Alter ist, glaube ich, bei dir just a number. Nur eine Zahl. Wirklich. Ja. Doch, lass es dir von mir gesagt sein. Du sitzt
vielen
hier.
Dank. Ich sage einfach vielen Dank, damit es vorbei ist.
Hör auf damit. Weg. Ich mag nicht. Im ZDF-Justizdrama Er sagt, sie sagt, nach Ferdinand von Schirach, da bist du als vorsitzende Richterin am Gericht zu sehen. Und da drängt sich natürlich als erste Frage auf, gab es in deinem Leben irgendwann mal den Hauch einer Phase, wo du sagtest, ach, ich interessiere mich wirklich so für Themen wie Rechtsprechung, Justizthemen. Nicht, dass du jetzt Jura studierst deswegen, aber dass du da irgendwie ein Faible für hattest. Oder ist das so weit weg wie, keine Ahnung, Lichtjahre, der Mars?
Ja, das wird dich jetzt erstaunen. Das ist unglaublich nah, weil mein Vater Jurist war, weil meine Schwester, die war Gerichtspräsidentin sogar am Ende in Hamburg am Sozialgericht. Also die war Richterin. Mein Bruder hat auch Jura studiert. Der hat aber so eine große Pensionskasse geleitet dann als Jurist. Also der hat dann einen anderen Weg genommen, hatte aber übrigens mal, das kann ich mal erzählen, mit unserem Bundeskanzler zusammen eine kleine Kanzlei in Hamburg.
Aber du meinst
mit
jetzt
Olaf Scholz.
Mit Olaf Scholz.
Ja.
Ich dachte jetzt
also falls der Podcast, wenn irgendwann Olaf nicht mehr Kanzler ist.
Du, momentan ist es ja alles so diffus, mal gucken, ob die Koalition noch lange hält.
Sieht im Moment nicht so aus. Ne? Auf jeden Fall, sie hatten mal eine kleine Kanzlei gemeinsam und das lief auch gut, sagt er. Er hat sehr schön mal über ihn was geschrieben, also da muss ein guter Anwalt gewesen sein.
Ich kenne Olaf Scholz auch über zwei Ecken, über die Politik privat und er ist privat wirklich ein ganz netter. Also ich bin als Kanzler nicht mehr happy mit ihm, muss ich sagen. Ich war sogar mal in der SPD und bin ausgetreten inzwischen, aber da wollen wir gar nicht drauf einsteigen. Ne? Aber er ist ein netter, also das muss man sagen.
Ja, und er ist nicht so eine Träne, wie man glaubt.
Nein,
ne?
Er wirkt halt so stockig. Ja. Ne? Oh, aber egal. Aber es ist so.
Aber dieses auf ihn einbashen, in diesen Job möchte wirklich bitte keiner, außer dieser furchtbare Mensch für die CDU, möchte den doch wohl keiner haben. Das ist ja das Furchtbarste, was man sich im Moment vorstellen kann. Außer aber, auch Außenministerin, das ist, glaube ich, genauso
stimmt.
Schlimm.
Aber das Thema, sagst du, ist, also deswegen war das für dich auch eine spannende Geschichte, da in so einem Justizdrama am Hohen Gericht. Also das ist ja schon auch eine sehr intensive Geschichte. Es ist eine Art, nicht nur eine Art, es ist eine Kammerspiel. Es spielt ja eigentlich nur in dem Gerichtssaal. Es gibt mal zwei Szenen, wo mal Berlin-Szenerie mit der U-Bahn gezeigt wird, mal so ein Blick auf den Angeklagten, wo er in einer privaten Szenerie ist, aber es ist sonst immer in diesem Saal und sehr intensiv.
Und wir haben den Sommer dort verbracht, in diesem Saal.
Träumchen.
Und ich weiß noch, wie der Regisseur ganz zauberhaft sich am Ende bedankt und sagte, und jetzt ist dann auch hier mal vorbei und da wäre er jetzt auch nicht so traurig. Aber wir waren eine ganz tolle, disziplinierte Truppe da, also ganz tolle Kollegen, ein wunderbares Team. Es war eine großartige Zeit, sehr anstrengend. Eine ganz, ganz hohe Konzentration wurde da immer verlangt. Und es war so schön, weil alle die aber auch bereitwilligst geliefert haben. Wir hatten aber sehr lustige Pausen auch. Wir konnten sehr gut entspannen in den Pausen irgendwann, wenn das mal vorbei war, dass man wirklich Text auch
war.
Ne?
Weil es gibt ja teilweise unfassbar lange Monologe und da sage ich immer Chapeau. Also natürlich kann es nicht sein, dass alle das immer on point ohne mal Versprecher oder irgendwie einen Texthänger. Da kann man ja schneiden, aber das ist schon eine sehr, sehr große Herausforderung.
Ja,
er hat
es aber ganz toll aufgelöst und auch für die die diese Riesendinge hatten, ich darf es ja nicht verraten, wer alles noch spricht, aber zum Beispiel Matthias Brandt als Vertreter der Nebenklage hatte ein Riesending vor sich und zwar wochenlang, bis das mal dran kam. Also das war, und das galt auch noch für andere und das haben wir alle ganz wacker bewältigt. Aber was ich noch zu dem Beruf sagen wollte, ist, dass meine Geschwister halt und mein Vater war natürlich, das war Juristerei war in diesem Haushalt und war, glaube ich, für meine älteren Geschwister ziemlich logisch und schlüssig, das zu wollen. Aber für mich war eben genau umgekehrt, etwas anderes zu tun als meine Geschwister, wohl sehr wichtig für mein Leben als Jüngste. Und
gerade
deswegen
so, weil man rebellieren möchte.
Ja, und deswegen war da auch noch hinter denen weiterher zu leben. Das kam auch von meinem Kopf her nicht in Frage. Ich war ja auch immer beim Ballett und so. Also ich war wirklich auf einem anderen Weg und das war gut für mich.
In Er sagt, sie sagt, da erfährt der Zuschauer, finde ich, ein paar schockierende Details zum Thema Vergewaltigung. Also Sachen, die mir gar nicht bewusst sind. Zum Beispiel, dass 13%, also jede siebte Frau, ab ihrem 16. Lebensjahr sexuelle Gewalt erlebt. Und auch ganz viele andere Sachen, wo ich dachte, das kann doch gar nicht wahr sein. Aber es ist so. Es ist ja statistisch hieb- und stichfest.
Auch mit den Morden.
Ne? Wahnsinn. War das bei dir auch so, dass du manchmal erstmal beim Drehbuchlesen schlucken musstest? Oder warst du in dem Thema schon besser informiert?
Also diese Informationen, die da von der psychologischen Gutachterin gegeben werden, die das übrigens ganz toll macht. Die kannte ich so in dieser Härte nicht. Und da ich auch mit ihr immer Text gemacht habe, abends nach dem Dreh, wir dann auch überlegt haben, wie kriegt sie das alles so gesendet, dass man das auch wirklich alles versteht? Weil das ist ein Riesenhaufen von wahnsinnig wichtigen Informationen, was sie eben dann, sie hat es echt so toll gemacht, dass man, du hast es ja jetzt auch, du hast ja alles aufgenommen. Das ist nicht bekannt, in der Härte.
Man muss auch tatsächlich das alles erstmal verarbeiten, weil also diese ganzen Informationen, das ist wirklich wie so ein Tsunami, weil man denkt, das ist ja Wahnsinn. Also, und da kommt der nächste Punkt, diese vielen Mythen um das Thema Vergewaltigung, wo ich mich auch selbst bei ertappe, dass man immer denkt, naja, das ist passiert Frauen, die nachts im Park dann irgendwie nach Hause gehen und dann kommt da einer aus dem Gebüsch. Natürlich totales Klischee, aber man hat diese Zerrbilder im Kopf. Gab es für dich auch Mythen, die durch diese Produktion auch dann aufgeräumt wurden in deinem Kopf?
Ne, also ich glaube schon, dass, die sprechen ja davon der wirklichen Vergewaltigung, was du jetzt gesagt hast,
genau,
ne? Der böse
genau,
Mann, der aus dem Busch
genau.
kommt. Und dann das Ende der Kette ist dann der Freund, der Ehemann.
Im privaten Umfeld.
Die Schlafzimmertür ist zu und wo man früher sagte, also komm, da geht uns jetzt auch alle nichts mehr an, ob ihr euch da fesselt oder anschreit oder was immer. Und wo ist denn da die Grenze, wenn das nicht mit beiderseitigem Einverständnis passiert? Das ist ja immer der Schlüssel, ist das beiderseitige Einverständnis, denke ich. Ich habe ja auch im Bekanntenkreis und ich habe ja auch Kollegen, wo die jetzt dann, wo man auch ein bisschen die Sau durchs Dorf teilweise treibt, wo ich auch vielleicht Dinge weiß und weiß, dass das auch der Mann da nicht unbedingt so das gemacht hat, wie die Frau das sagt. Ne? Also wie das jetzt auch in diesem Film.
Genau.
Wir wissen ja bis zum Schluss, wir wissen es ja wirklich nicht.
Aber nicht spoilern, liebe Johanna.
Nicht spoilern.
Das kann man, also da komme ich nämlich auch noch drauf, das Thema, weil das finde ich gerade so genial. Es ist völlig okay, dass du es gesagt hast, weil das kann man ruhig verraten. Und weil das gehört, finde ich, auch zu diesem Konzept dazu, weil es stellt wahnsinnig viel Narrative auf den Kopf. Ja. Und das eben, wie du schon sagst, die meisten Vergewaltigungen finden eben im privaten Umfeld statt. Und es ist ganz selten ein Fremder, der Vergewaltiger. Und das ist eben eine ganz schwierige Gemengelage. Und es gibt diese Mythen und je weiter man von diesem Mythos abweicht bei der Tat, desto weniger wird eben auch dem Opfer geglaubt. Das fand ich auch so schockierend. Ne? Das wird ja auch von der Gerichtspsychologin gesagt.
Und das hast du ja mich gefragt.
Ja.
Und da muss ich zugeben, dass ich vor dem Film, vor dem Drehbuch, dass ich ja auch eher gedacht habe, ja komm, also Leute. Aber es ist ein Riesenunterschied. Wie ich gesagt habe, wenn das nicht das beiderseitige Einverständnis mehr ist, dann ist eben Ende. Egal, ob das ein Schlafzimmer ist von einem Paar oder ob das draußen auf der Straße ist. Und da hilft der Film einem sehr.
Aber da kann man ja auch schon mal spoilern. Das ist ja einfach gehört zur Geschichte dazu. Es ist ja erst einvernehmlich. Das ist ja das Pikante dabei. Erst ist es einvernehmlicher Sex und dann geht ein Schalter um im Kopf der Frau und die sagt, nee, jetzt will ich
das
nicht mehr. Das passt alles nicht mehr. Ja, wir wollen nicht mehr zu viel.
Sonst würde ich nämlich nur sagen, wir erzählen den Film. Aber naja, wer hört schon meinen Podcast, Leute?
Ach komm, Johanna.
Das ist natürlich,
mehr als du denkst.
Dass sie die Richterin, also dass ich als Richterin, da ist ja genau deswegen, dass da vor Gericht stattfindet, dass sie die Richterin nachfragt. Haben sie gesagt, hör auf? Wie oft haben sie gesagt, wann haben sie gesagt, hör auf? Was hat er darauf getan? Da ist der Punkt und da sind wir wieder bei den Mythen. Wenn er dann bei 2 oder 3 Mal, hör auf, ich will nicht mehr, nicht aufhört, dann sind wir bei der Justiz.
Und ich finde es sehr spannend, wie Psychologie tickt. Ich merke, dass ich mich als Zuschauer auch, klar, das ist vielleicht auch Klischee, aber man will sich ja für eine Seite entscheiden. Und gar nicht jetzt, weil ich ein Mann bin, will ich mich für den Mann parteiisch entscheiden, sondern wie man Sympathien hat. Und das ist das Tolle an diesem Film, dass beide ja nicht unsympathisch sind. Nun muss man aber auch sagen, der Angeklagte spricht erst zum Schluss, der schweigt, aber trotzdem erfährt man ja eigentlich nur Positives über ihn durch die Aussage der Frau, bis auf diese Vergewaltigung. Das ist natürlich nicht positiv, aber du kannst dich nicht entscheiden. Das wird, finde ich, verdammt schwer gemacht.
Ja, das ist sein Motor, ne? Das ist der Schirachs Motor auch, glaube ich, weil der sich ja immer zu mit Rechtsprechung beschäftigt und den solche Punkte natürlich dann wahnsinnig interessieren. Und das ist eigentlich ganz schön, wie er uns da mitnimmt, weil wir das ja nicht nachvollziehen. Meine Schwester hat mir natürlich mal, so wenn ich sie gefragt habe, erzählt, wie das ist so als Richter. Ne? Sozialgericht ist natürlich nochmal was anderes, aber am Ende entscheidest du als Mensch. Und das sagt er ja auch, ne?
Wir hatten im Vorgespräch das Thema, dass es uns leider zu viel Schwarz-Weiß gibt, Grautöne, das finde ich in diesem Fall genauso. Also man will sich schnell entscheiden, man will in seinem Kopf Schubladen haben, der ist böse, die ist böse, der ist gut. Das ist das Tolle, dass dieser Film so klar macht, wie du auch sagst, Ferdinand von Schirach macht es ja immer so, dass Schirach macht so, dass man Grautöne aufzeigt, dass es eben nicht so einfach ist. Man kann nicht so, das Leben ist viel komplexer.
Ja, aber das ist ja genau, was wir alle in allen Themen, die im Moment so kontrovers und so hart und intolerant behandelt werden, dafür ist der Film auch gut. Da geht es ja letztlich dann nicht nur um Vergewaltigung, sondern um das Zuhören, um das Nachfragen, um das, ja, den Perspektivwechsel, was einer meiner Lieblingsworte geworden ist in den letzten Jahren, seitdem ich älter werde und toleranter und viel, viel offener. Das könnte die Welt retten. Wenn wir es nicht machen, dann haben wir das, was gerade passiert.
Was sich leider ja auch immer negativer hochschaukelt. Also man kann nur immer wieder ans Gute im Menschen hoffen und appellieren. Wenn die Hoffnung stirbt, dann haben wir ein Problem. Mhm. Ertappst du dich denn selbst hin und wieder mal dabei, dass du auch vorschnell urteilen möchtest und dann selber aber merkst, nee, Johanna, ist nicht so leicht. Ne?
Ja, das ist jetzt so die Zeit, wo ich sage, stopp, dein Karma, mein Karma. Ich bin sehr interessiert an einem ordentlichen Karma. So der kategorische Imperativ, der gilt für mich ab jetzt für alles. Und natürlich will man auch mal lästern und man möchte auch noch mal. Und dann suche ich mir auch so eine Nische und noch jemanden, mit dem ich mich traue. Und dann sagen wir, komm, wir machen mal 5 Minuten, lästern wir jetzt mal. Das ist ja furchtbar, oder? Und dann ist aber gut. Also früher war man da, glaube ich, etwas, nicht so gut aufgestellt, sag ich mal vorsichtig.
Also würdest du sagen, dass du da tatsächlich mit dem Älterwerden dich anders konditionierst und auch manchmal hinterfragst, wenn du zu schnell dann versuchst, das in eine Schublade zu stecken? Oder
absolut, das
schon, ne?
Wirklich. Ich sag jetzt nicht, es gelingt mir, aber ich sage, ich versuche es und zwar bei allem. Also das ist, was macht man denn noch mit der Zeit, in diesen letzten Jahren, als dass man ein gescheites Leben noch irgendwie hinbringt?
Ach Mensch, aber Johanna, du bist doch noch, also du hast doch bestimmt noch, ne? Also tust du, als ob du jetzt mit dem das hört sich so dramatisch an.
Ja, ich beschäftige mich damit. Man muss da so ein paar Kröten schlucken, wenn man auch in meinem Beruf, sowieso.
Klar, ich will das jetzt auch nicht wegwischen, weil klar, ich finde es auch sehr gut, wenn man sich mit der Endlichkeit des Lebens beschäftigt. Klar, wir alle werden nicht jünger und das ist nun mal, that's the way, wie das Leben läuft.
Man möchte ja auch vor allem dann irgendwann sagen können, ja, okay, ist gut jetzt. Jetzt kann ich gehen. Also das wäre noch richtig so ein Ziel. Dass man sich, und wir sind ja, wir bin ja bei Palilev hier, bei dem stationären Hospiz in Leverkusen, sind wir Schirmherren, mein Mann und ich, und da, wir beschäftigen uns schon ziemlich lange intensiv mit dem Sterben. Das gehört halt dazu, aber es ist wahnsinnig schwer, es einzubeziehen, und wir sind ja auch dann da Schirmherren, um das den Leuten nahezubringen, dass man da diese Berührungsängste mal verliert, für sich persönlich, aber auch insgesamt.
Das ist ja eins der meist tabuisierten Themen, nicht nur in Deutschland, wobei es gibt Kulturen, die mit dem Thema viel unbefangener umgehen.
Die Mexikaner, ist das nicht großartig?
La Via de Dia de los Muertes.
Ist das schön?
Ich finde es auch toll.
Ist das toll? Ja. Da werden die rausgeholt und dann kriegen die eine Zigarette im Mund gesteckt,
werden
die werden geputzt.
Aufgerüst,
hast du auch geguckt bei Joko und Klaas?
Das war toll. Ja, ich finde, also da können wir uns viel, aber das ist, glaube ich, die deutsche Seele ist dann doch schwerer vom Naturell her und wir drängen das.
Es könnte für Leute, die sich schwer tun und die mit dem Glauben, das ist ja auch nochmal so schwierig, dass der Glauben uns flöten geht hier und wir die Wertevermittlung nicht ersetzen, sondern einfach nur aus der Kirche austreten und gucken da blöd zu den anderen Gläubigen, die uns hier niedermachen,
sozusagen.
Und wo sind unsere Werte.
Wir werden, das ist ganz schwierig. Aber ich finde das super interessant, dass du dich im palliativen Bereich engagierst. Da möchte ich auch später noch ein bisschen intensiver mit dir drüber reden. Aber noch mal eine Frage zum Film. Ist ein großes Fass in Sachen Justiz, aber es gibt ja auch das große Ach in der Gesellschaft, dass unsere Justiz häufig komisch oder nicht gerecht urteilt, dass eben Täter zu Opfern werden und Opfer zu, nicht zu Opfertätern, aber dass sie halt bestraft werden, dass das umgekehrt wird. Siehst du das gerade mit dem Hintergrund, dass ja deine Familie auch eine Nähe zu diesem Thema hat, dass das schon überzogen ist, diese Kritik, oder siehst du das auch manchmal kritisch? Weil das ist ja eine Sache, die sich ständig wiederholt. Ja, und unsere Justiz, die urteilt viel zu lasch und Täter, die kriegen dann noch Streichelzoo und kriegen nur 2 Jahre, obwohl sie eigentlich lebenslang hinter Gitter müssten.
Es gibt da bestimmt so Punkte, wo man sich furchtbar ärgert, auch jetzt gerade, dass da entschieden wurde, dass diese 60 Millionen sind das, ne? Dass diese 60 Milliarden da jetzt nicht für Klimaschutz genommen werden. Da dann denkt man, oh Gott, Leute, jetzt müsst ihr aber irgendwas mal ganz schnell machen. Ja, weil das kann ja wohl nicht sein. Aber sonst, ich mein Gott, wir haben ein Gesetz, das wurde wirklich, das wurde von klugen Menschen aus gutem Grund so gemacht. Und das finde ich schon richtig, dass man da so lange wie möglich dran festhält. Aber man muss anpassen. Wir müssen uns in allem anpassen. Auch da müssen sie vielleicht etwas schneller, ja, vorankommen. Aber grundsätzlich, Gott sei Dank, haben wir in Gewaltenteilung, haben wir ein Grundgesetz und haben Rechtsprechung, aber natürlich in progress. Also es müssten da kluge Leute zusammensitzen und an den Gesetzen was machen.
Es müsste mal generell reformieren.
Aber natürlich sollen jetzt keine Nazis kommen und uns die abschaffen. Muss man schon aufpassen.
Das ist klar, aber es sind halt Dinge auch in der Gesellschaft leider etwas negativ abgeglitten, dass man da auch dann vielleicht mal härter durchgreifen muss. Und ich bin der Letzte, der jetzt sagt, hier nur Zucht und Ordnung. Aber ich glaube, dass teilweise so das scharfe Schwert der Justiz nicht mehr so scharf ist, wie es sein müsste. Weil die Leute fühlen sich nicht mehr so abgeschreckt, weil sagen, okay, dann kriege ich dann im Worst Case irgendwie ein Jahr oder so und Bewährung.
Kann
oder.
Schon sein, aber dass der Verfassungsschutz, der ist da ja so ein ganz wichtiges Instrument und die sind eigentlich so klar und die sagen so klar Dinge und da wird vielleicht ein bisschen wenig mit gemacht, kommt mir manchmal vor. Ne? Also denn die äußern sich schon sehr eindeutig zu diesen ganzen Gefahren für unsere Demokratie.
Ein harter Cut, liebe Johanna. Du hattest schon gesagt, dass du Balletttänzerin werden wolltest. Gab es denn in früherer kindlicher Zeit irgendeinen anderen Berufswunsch? Was ist so der erste Wunsch, an den du dich erinnern kannst, was du werden wolltest?
Tierärztin, glaube ich. Ich hatte auch immer so eine Fernausbildung für Tierheilpraktiker, als ich am Theater neu war, hatte ich in meinem Sekretär liegen, weil ich da ganz schön gelitten habe. Ich war so ein bisschen ängstliche Anfängerin. Das lief auch nicht so gut, nachdem ich von der Schauspielschule kam. Und da dachte ich mir, komm, du kannst immer noch Tierheilpraktiker werden.
Der Plan B, ne?
Und Tiermedizin, da hatte ich sogar den NC in dem Jahr. Ist jetzt nicht, dass er so dolle war, aber der war tatsächlich bei 2,2 in dem Jahr in Hamburg. Und ich hätte es gekonnt. Aber ich bin viel zu tierlieb. Einen Frosch aufzuschneiden, das wäre mir nicht denkbar gewesen. Und das musste ja als Tierarzt. Es war also lächerlich. Also war wirklich Quatsch. Aber das war eigentlich mein Traum. Und aber auch ziemlich früh Tänzerin natürlich und Schauspielerin. Spiel kam auch ziemlich früh. So
was heißt das? Also so als du 8, 9 warst oder was heißt für dich früh, dieser Wunsch?
Ich weiß es nicht mehr genau, ehrlich gesagt, aber da war wirklich Ballett. Und
warum hast du es nicht durchgezogen?
Ich war bei einer privaten Ballettschule, Buse Adam. Wandsbeck, kennst du vielleicht?
Ja, aber es hört sich schon so
gut an. Wir hatten immer auch Aufführungen ganz toll überall, Planten und Blumen und so. Und ich bin sogar im Boxring mit Spitzenschuhen aufgetreten. Wir wurden dann so gebucht. Ein dramatisches Tanztheater Hamburg hieß unsere Klasse. Das war dann die höchste Klasse in der Schule und so. Und wir sind natürlich sonntags zu Neumeier gepilgert, da zu den Matineen.
Ja, John Neumeier, der große Intendant, ne? Und da war ja früher auch ein großer Balletttanzstar.
Ja, der ist ja immer noch ein leuchtende.
Das ist eine Ikone Hamburgs, kann man sagen. Ne?
Ja. Ich habe auch bei mir so ein Bild hängen, wo der mit 80 mit so einer total schönen tänzerischen Bewegung ein Foto und denkt das immer, das ist ein gutes Vorbild für älter werden, dieser Mann.
Sehr gut, ja. Körperspannung.
Jedenfalls, worum ging es jetzt noch?
Es ging darum, dass du mehrere Berufswünsche hattest und wie alt du gewesen bist, als du Tänzerin.
Tänzerin wurde.
Warum nur nicht? Das war die zweite
Frage. Weil ich nämlich dann doch Solo wollte und nicht Gruppe. Und für Solo, da müssen wir jetzt mal ganz ehrlich sein, hätte es nicht gereicht. Ja. Weil da bist du sowohl mit den Anlagen, also meine
Beinhöhe, um es ganz konkret zu sagen, Beinhöhe links war einfach, meine Hüfte ist tatsächlich auch nicht richtig aufgehängt, das wusste ich aber natürlich nicht, war links nicht hoch genug und rechts war ganz schön. Ich habe wahnsinnig gern Spitze getanzt und so. Aber um das zu erreichen, um Solo, um prima Ballerina zu werden, hätte es niemals gereicht. Und das wollte ich ja.
Aber es tat dann wahrscheinlich auch weh, ne? Das ist dann, wenn man eine junge Frau ist oder ein Teenager, muss das ja schon hart sein.
Ich glaube, ich war schon
Traum,
vernünftig. Ich war
also
schon
hast
vernünftig.
Du dann mit Grandezza?
Ja. Also ich wollte mein Abitur ja auch machen und nicht jetzt von morgens bis abends in Ballettsälen sein. Hätte die Prüfung an der Staatsoper auch nicht geschafft, hab's auch gar nicht versucht. Also so weit wollen wir jetzt mal ehrlich bleiben, ne?
Wie haben dich deine Eltern geprägt? Was haben sie dir mitgegeben?
Also einmal ist mein Vater gestorben, da war ich noch nicht mal 4.
Also dann entschuldige, dann hätte ich natürlich besser recherchieren müssen.
Ja, auch,
ne?
Denn ich war in ständigem Dialog mit jemandem, der da oben im Himmel war und der mich betrachtete, der sehr großzügig und freundlich mit mir war, der mir einige Unnuseleien, wie meine Mutter das nennt, hat durchgehen lassen. Mit dem habe ich dem vertraut und er war gut zu mir, der hat mich geliebt, das wusste ich von da oben. Das heißt, ich war moralisch durchaus, war das vertretbar, was ich machte, aber wenn ich mal irgendwas gemacht habe, dann hat er gesagt, naja, komm, das machst du aber nicht wieder. So in der Art, so war mein Vater für mich und von meiner Mutter sehr präsent gehalten in der Familie. Mhm. Meine Mutter ist halt eine unfassbar starke Frau gewesen mit 5 Kindern in diesen Jahren, in den 60er, 70ern, wo eine Frau eigentlich nichts war.
Und es schickte sich gar nicht, ne? Also gut, wenn sie Witwe
viele
war, war es okay.
Viele Kinder haben
wir
auch nichts.
Also stell dir mal vor, sie wäre jetzt noch irgendwie nicht verheiratet gewesen, dann wäre es ja ein super Skandal gewesen. Ne? Das ist ja.
Nee, sie war einfach unglaublich stark. Eine ganz kleine, zarte Frau ist dieses Jahr gestorben mit 97,5. Das durfte sie dann auch.
Mein herzliches Beileid, aber es ist natürlich auch ein Gesicht, muss man sagen. Es ist immer schmerzhaft, aber toll. Wie schön ist das, wenn man.
Ja,
so
die letzten
Leben,
Jahre waren sehr hart und Corona hat da nicht geholfen und auch vieles andere hat nicht geholfen.
Also es war jetzt sie hat die letzten Jahre nicht mehr richtig genießen können.
Nee, und sie wurde auch dement, aber sie hatte nicht Alzheimer. Das heißt, sie war, sie hat noch ganz tolle Dinge auch hervorgebracht und so. Aber dieses blöde Corona und so, ich möchte das jetzt auch nicht weiter ausweiten, aber diese Frau hat mir natürlich einiges mitgegeben. Vor allem hat sie mich in völliger Freiheit aufwachsen lassen, denn sie hatte mit den 4 Kindern davor an sich das schon so irgendwie erlebt. Und ich bin dann so ein bisschen hinterher. Und das hatte ganz viele Vorteile, bestimmt auch ein bisschen Nachteile. Mhm. Aber für mich persönlich überwiegen die Vorteile, dass ich mich selbst orientiert habe. Also wenn meine Freunde in der Schule sagten, ja, ich muss, wenn meine Eltern sagen, ich muss nach Hause, dann habe ich mir das ausgedacht, weil ich hatte keine Zeit mitbekommen. Aber ich hatte mir das selber, ich wusste ja, wie das ungefähr alles geht. Ja. Ganz große Sache. Meine Mutter, also ich bewundere diese Frau sehr.
Also du hast ein warmes Gefühl und das ist
absolut.
Eine
und dass die geleistet hat und 5 Kinder so auf die Strecke zu bringen, wie meine Geschwister und mich, das muss ihr einmal jemand nachmachen. Also weiß ich nicht.
Da mein Podcast ja Road to Glory heißt, muss ich natürlich auch fragen, was dich für dich das große Wort Erfolg. Also ich meine, Glory ist ja auch stellvertretend für alles, für Erfolg, für ein tolles Leben. Was bedeutet für dich, Erfolg zu haben? Kann man ja auch sehr weit interpretieren.
Das ist richtig, das hast du sehr schön gesagt und vor allen Dingen ändert es sich im Laufe des Lebens sehr. Und früher war natürlich Erfolg viel Lob und viel Ehre und viel Applaus am Theater und schöne Kritiken, wo man dann behauptet, man liest die nicht und man las sie trotzdem und hat furchtbar gelitten. Wenn 20 Leute sagen, war toll und einer geht an dir vorbei und guckt nur, dann ist der Tag gelaufen. Ja, und so war das am Anfang mit Erfolg und den strebte man, glaube ich, auch unterm Strich an. Und jetzt sind Erfolge ein bisschen differenzierter, sage ich mal, sehr persönlich geworden, auch aus dem persönlichen Umfeld eher. Oder dass eben so eine Arbeit wie jetzt mit dem Matti Geschonek bei diesem Film zum Beispiel, so ein Rundum-Erlebnis zu haben, das ist dann auch ein Erfolg. Und dieser sogenannte Erfolg, soll ich das erzählen, wie das war, als ich den Bayerischen Filmpreis
bekam? Ja, bitte, ist doch toll.
Da habe ich dann meine erste Kröte und Lektion geschluckt. Da war ich ja schon über 40, als ich zum Film so Fernsehen kam.
Da hast du, glaube ich, für das Wunder von Bern, ne?
Genau,
den Bayerischen
für die
Filmpreis
Nebenrolle
gewonnen,
da. Und das war auch eine unfassbar tolle Rolle und war wunderbar.
War ja auch ein großer Erfolg. Ich glaube, der hatte fast 4 Millionen Besucher in Deutschland oder mehr sogar, aber richtig toll.
Und da dachte ich, ach so, und jetzt hast du ja Erfolg und jetzt bist du ja auch ein Star.
Und jetzt kriegst du jede Woche 10 Drehbücher.
Und schon die Preisverleihung, da wusste ich schon, ah, okay, das läuft ein bisschen anders, weil ich war ja eine reife Frau schon. Ja, ich war ja überhaupt nicht ein hübsches, junges Ding, wo man auch viel Fotos machen kann und irgendwie mit Glamour und Glitzer auf so einen roten Teppich schicken, sondern es war eine
Dreh
Frau, eine Mutter, Mutterdarstellerin und so. Und dann wurde da also, Matthäus überreichte an den Sönke Wortmann, der kriegte ja auch den Preis, zu Recht, völlig zu Recht. Und da war dann noch, so waren so Überreich-Girls, nannte man das damals. Heute muss man sagen, junge Damen, die heute machen das junge Männer und so weiter.
Ich glaube, früher sagte man auch Hostessen, ne?
Also so eine hübsche, wirklich hübsche junge Frau. Und ich dachte, ja, jetzt pass auf und jetzt Fotos von dir und so. Nein, ich wurde auf die Seite geschickt und Lothar Matthäus wurde mit dieser jungen Dame fotografiert. Und da wusste ich, aha, das geht alles ganz anders. Und das sind sehr schöne, lehrreiche Momente, weil die tun auch weh. Aber man lernt da wirklich und man lernt schnell. Also ich zumindest glaube, ich lerne dann schnell und das ist besser für einen selber.
Du hast ja vorhin schon ein bisschen anmoderiert, es war ja auch ein Kampf. Du hast zwischendurch immer mal wieder gedacht, vielleicht muss ich doch noch einen anderen Beruf mir nicht aussuchen, sondern ich muss mich umorientieren, vielleicht neu erfinden. Wie hast du das denn geschafft, dich immer wieder zu konditionieren, zu sagen, Johanna, du kannst das und halte durch und das wird schon richtig nochmal flupsch machen und dann bin ich richtig im Business drin. Und jetzt bist du ja super beschäftigt, also du hast so viele tolle Projekte gehabt, aber das war ja ein Weg. Wie hast du das geschafft?
War am Theater halt, weil ich kurz bevor der Intendant, wer mein erster Intendant mich war, glaube ich, rausgeschmissen hätte, weil ich so verkrampft war als junge Schauspielerin. Da waren zwei, also war ein Kollege, der hieß Dieter Hufschmidt, der ist auch gerade gestorben, aber der hat einfach an mich geglaubt und hat mich wahnsinnig unterstützt und hat mich besetzt, auch als Regisseur, hat mit mir gearbeitet und da waren noch andere, wenige, aber die waren wahnsinnig wichtig. In ihrer Förderung übrigens ganz blitzsaubere Förderung, nicht das, was auch zu den Zeiten vielleicht mal möglich war, sondern einfach Leute, die was in mir gesehen haben, das war ja auch da, das glaubte ich damals, glaube ich, auch noch, aber es war so verschüttet und kaputt, irgendwie so verängstigt und das hat mir sehr, sehr geholfen, das hat mich am Theater gehalten und meine Spielfreude, die ich dadurch auch ein bisschen verloren hatte, die habe ich jetzt, ich kann fast sagen, zu 100% zurückerreicht. Das ist so schön, dass ich jetzt hier sitze und sage, Mann, ich mache das über 40 Jahre und ich bin so ein Spielkind. Du musst mir immer nur, gib mir irgendwas und ich spiele das. Ja, das ist, nee, nicht irgendwas. Also ich suche mir das schon aus. Aber ich will spielen. So, und das ist zu 100% zurück. Also dieser Weg, den habe ich gemacht, aber ich glaube, das war auf 10 runter oder so, als ich an.
Aber diese Frustmomente, ist das nicht hart, sich dann positiv zu konditionieren? Weil ich kenne das auch von meinem Job. Ich bin freiberuflicher Journalist und du kannst dir denken, das ist auch ein Bereich. Medien sind ja sehr unter Druck. Auch die Schauspielbranche findet sich immer wieder neu. Es gibt dann immer wieder neue Türen, die sich öffnen. Ich sage nur Streamingdienste, das ist jetzt aber auch eine kleine Krise wegen des Streiks, der Drehbuchautoren. Das ist alles nicht so leicht. Und man muss sich dann immer wieder mal sagen, hey, das wird schon. Und wie bist du so eine sonnige Frau, dass du das immer wieder schaffst? Oder gab es auch mal Zeiten, wo Johanna Gasthoff so richtig, oh nee, alles Mist und ich habe keinen Bock mehr auf den, könnt mich alle mal an die Füße fassen.
Ja, komisch, nee, ist nicht.
Ist nicht.
Nee, ist nicht. Ja. Ich habe ja ein Kind bekommen, mit ziemlich spät, mit 38 erst. Und da habe ich mich schon, also sozusagen freiwillig mehr auf dieses Muttersein auch neben der Arbeit und habe weniger gedreht. Mein Mann hat dann ja sehr viel gedreht und das haben wir dann aber ja immer so, ich durfte dann schon los, wenn eine schöne Rolle kam und so. Das habe ich immer so geschafft.
Das Wunder von Bern ist dein Durchbruch gewesen für das große Publikum. Wir haben ja schon drüber gesprochen. Das war 2003 im Herbst und ein riesen Kinohit von Sönke Wortmann. War das für dich einer der Meilensteine oder würdest du jetzt, wo du auf deine Karriere schon mit einem Lächeln zurückblicken kannst, auf was du alles erreicht hast, war das der Meilenstein oder hast du noch andere Meilensteine? Du hast ja auch viele, viele andere, auch tolle, prägnante Nebenrollen gehabt. Ich sage nur Sophie Scholl und da sind ja viele Sachen, die im Kopf bleiben.
Absolut und mit Riesenabstand oder also gar nicht zu vergleichen, was für eine Bedeutung das hatte. Um diesen Umstieg vom Theater, denn ich wollte ja mit dem Theater auch aufhören zu dem Zeitpunkt, überhaupt in dem Alter und zu der Zeit, heute ist das glaube ich für Theaterschauspieler etwas einfacher geworden, zum Film rüber, das war eigentlich ganz ausgeschlossen. Und Sönke hatte mich tatsächlich auf der Bühne gesehen. Der hatte mich in Hannover spielen sehen. Und das waren dann so ganz tolle Zufälle, wieso ich überhaupt zu dem Casting dann fuhr und so. Also das ist mein persönliches Wunder, um in die Fernseh- und Filmbranche überhaupt reinzukommen, was zu dem Zeitpunkt für mich auch das Richtige war, glaube ich. Ich verdanke, und immer wenn ich Sönke treffe, wir haben jetzt 20-Jähriges gehabt, dann treffen sich immer alle, die können und wir gucken den Film zusammen. Und das ist ganz schön. Und jedes Mal sage ich, Sönke, du musst es dir wieder anhören. Ich verdanke dir unglaublich viel. Vielen, vielen Dank.
Sönke, das ist wirklich so. Sönke habe ich übrigens auch interviewt.
Ja?
Ja. zu, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der Film ist, das war mit Nilam Farooq, mit diesem Klassenzimmer, mit den Lehrern.
Mit Anke Engelke, ne?
Ja, genau. Wie wichtig ist es dir, anno 2023, was andere Menschen von dir denken? Ich frage das deswegen, weil wir möchten das immer eigentlich wegdrängen und sagen, ich ruhe in mir und es ist mir nur wichtig, was mein Inner Circle von mir hält. Aber ich glaube, gerade wir Menschen in kreativen Bereichen, uns ist es nicht so unwichtig, was andere von uns denken, oder? Wollen wir nicht dann doch meistens geliebt werden und finden das doof, wenn man uns kritisiert? Und wenn man uns auch doof findet?
Ich glaube, das liegt auch ein bisschen in unserem Beruf, dass man, ne, also, was hat der Biolek hat das mal so schön gesagt, als er gefragt wurde, ob er eitel ist. Ja, fragen Sie mal einen Sportler, ob er sportlich ist. Also, das gehört schon dazu, dass man gemocht werden will. Das hängt sehr damit zusammen, wenn man ein Vielkinderkind ist. Wie mein Mann, die sind 6, bei mir sind es 5. Und wir sagen immer, wir sind nicht Schauspieler geworden, damit man uns nicht bemerkt. Hm. Und wir möchten auch gemocht werden. Das ist ja normal. Das ist, glaube ich, mehr oder weniger bei jedem Menschen so. Aber ich werde da auch entspannter und versuche schneller, das von mir abzutun, wenn jemand, jetzt ein Wildfremder, mir blöd kommt, weil der gerade ein Problem hat. Dann kann ich das inzwischen besser zu sagen, nee, warte mal, das ist ja sein Problem gerade. Nicht du hast dir irgendwas Schlimmes gemacht, sondern dieser Mann schreit dich hier an, weil er ein Problem hat. Das kann ich viel besser als früher. Ja. Also früher zieht man sich das an und dann läuft man einen Tag damit rum. Und das ist mir die Zeit so kostbar.
Nee, und vor allem, das ist auch das Schöne am Älterwerden, dass man einfach merkt, du kannst auch nicht allen gefallen. Das willst du auch gar nicht mehr. Es gibt Menschen, die mögen dich einfach nicht und du kannst genauso nicht alle Menschen mögen. Das ist nun mal der Lauf der Welt. Ja. Und das muss man aber erstmal lernen.
Ist ein schwer. Also, ich finde es einen ganz schweren Schritt. Aber im Zusammenhang damit, dass man die letzten Jahre als anständiger Mensch, vor allem als anständiger Mensch verbringen möchte, ist es ja, also spricht es ja schon für sich selbst, dass man sich halt auch anständig benimmt.
Total.
Und dann kannst du auch nicht so viel falsch machen. Und wer dich dann nicht mag, wie Loki Schmidt, meine geliebte Loki Schmidt, sagte, ich habe jetzt über die Hälfte meines Lebens gelebt, wer mich nicht mag, ist selber schuld. Und das sehe ich gar nicht genauso, aber ich verstehe, was sie meint und sie hat recht.
Das ist die richtige Einstellung. Und ich sag nur, ich liebe den Spruch, Karma is a bitch und das schlägt zurück. Und Karma ist eine richtige Sache und wenn du dich wie ein A mit Ohren benimmst, irgendwann holst dich ein. Das ist einfach so.
Genau, das ist ja wie...
Und sei es durch irgendwelche Dinge, die man gar nicht bewusst merkt. Also das Karma holt sich das.
Und das ich nenne es immer mit diesem Satz aus dem Märchen, es kommt alles zurück. Das Gute, das Schlechte, das Pech und das Glück kommt alles zurück. Ganz platt, ganz flach, aber ganz wahr.
Wann hast du zuletzt von ganzem Herzen um etwas gekämpft?
Oh Gott.
Schwierig, ne? Weil es, also so wird man so, oder ist das gar nicht so lange her, dass man so brennt, dass man wirklich...
Oh Gott.
Dieses, oh Gott.
Mir scheint alles so zuzufallen, oder wieso fällt mir nicht das...
Du musst es gar nicht kämpfen.
Ich muss, da müsste ich nachdenken. Und interessanterweise, das ist ja auch schon eine Antwort, fällt mir spontan nichts ein.
Finde ich auch.
Kann bedeuten, dass ich so, entweder ich kämpfe stetig oder ich kämpfe nicht. Das wäre ja auch irgendwie komisch.
Ja, wobei Kampf hört sich auch so hart an. Aber ich finde, für mich ist es symbolisch mit, man brennt, man hat Leidenschaft, man will also etwas unbedingt erreichen.
Ich mache das schon bei der Arbeit. Ich mache das bei der Arbeit. Weil so jetzt zum Beispiel bei dem Film, er sagt, das war wirklich ein Kampf, diese Konzentration aufzubringen, jeden Tag von morgens bis abends und mit dieser Rolle auch. Und da habe ich tatsächlich in gewisser Weise gekämpft drum mit mir selber und mit meinem Ehrgeiz auch das gemacht, weil ich eigentlich auch kein Faul bin. Und faul, es wäre alles gegangen bei dem Film, außer faul. Ich habe wirklich abends 1,5 Stunden noch Freizeit gehabt und der Rest war nur vorbereiten, nachbereiten, lernen und irgendwie sitzen und dumm, stumm rausgucken.
Jetzt muss ich sagen, ich merke gerade, ich, Dovi, habe natürlich erstmal den Titel falsch. Und das heißt natürlich, sie sagt,
nicht korrigiert.
Er sagt. Und da muss ich jetzt sagen, vielen Dank, liebe Johanna. Das hättest du natürlich gleich sagen. Heißt, sie sagt, er sagt.
Ja, wollte ja nicht gleich am Anfang reinquatschen. Aber dann habe ich auch gedacht,
aber schön, dass wir das jetzt nochmal korrigiert haben. Nein, also der wunderbare Film heißt, sie sagt, er sagt. Da war ich ein kleiner Schovi, ne? Hab natürlich den Mann wieder als unerhört. Das müsste ich ja nun eigentlich wissen, ne? Unmöglich. Kannst du sagen, mit was für einem Gefühl blickst du in die Zukunft? Weil ich finde, da kann man auch unterscheiden zwischen dem Globalen, da können wir uns eigentlich alle nur noch wünschen, dass mal eine gute Fee kommt und die Menschen mal zur Besinnung bringt, aber auch das Private, das sind ja zwei Paar Schuhe, natürlich gehört das alles auch ein bisschen zusammen, aber wie ist es bei dir, was für ein Gefühl hast du, wenn du in die Zukunft blickst?
Also ist natürlich von dem Globalen total überdeckt und beeinflusst, zu Recht. Wir haben ja eine große Verantwortung den jungen Menschen gegenüber auch. Ne? Wir müssen da richtig mittun. Können jetzt nicht nur zugucken und sagen, oh, uns ging es ja viel besser, ne? Ist ja schön.
Sondern
wir müssen richtig ran. Wir müssen auch wieder auf die Straße, denke ich. Und ja, für mich persönlich natürlich, dass ich dieses letzte Drittel, was das ist, oder letzte Viertel meines Lebens, dass ich da einen guten Weg hinbekomme. Das ist eigentlich so das, was ich anstrebe. Und dass ich noch viel albern sein kann und viel spielen kann. Und ja, ich bin wirklich sehr interessiert an guter Laune. Das hört sich jetzt so oberflächlich an, aber das hilft so für alles so sehr.
Für mich ist es so interessant, dass die Deutschen immer sehr, sehr schwer daherkommen. Also ich vermisse auch häufig die Leichtigkeit, weil natürlich das Leben ist nicht immer lustig. Das hat auch sehr viel Tiefe und Schwere. Aber mal albern sein, mal kindlich bleiben, das Leben umarmen und einfach ne, genießen, ja, aufsaugen. Das kommt, finde ich, leider in deutschen Gefilden zu kurz.
Ja.
Und obwohl ich das Land liebe, ne, ich will jetzt hier nicht Deutschland dissen und die Deutschen, aber dass diese Schwere des deutschen Gemüts, das ist manchmal kontraproduktiv, finde ich.
Ja, und das Interessante ist, dass zum Beispiel in einem Hospiz man genau das trifft. Ausgerechnet in einem Hospiz wird gelacht und sehr das Leben gefeiert und nicht mit ihr müsst jetzt gehen, sondern das gehört einfach so sehr dazu, die gute Laune und das Leichte. Und ich sage ja nicht, ich will nur Spaß haben, das ist nicht richtig. Aber dieser Ausgleich, den man braucht im Leben, der ist dann so wichtig, dann kannst du wieder dich einlassen auf Schwieriges, auf Schweres, auf, ja, es geht auch letztlich immer nur darum, wo kann ich helfen, wo kann ich noch was Gutes machen, ne, nicht für sich alleine Spaß haben, langweilig, ja. Kommst du auch nicht gut in die Kiste mit, glaube ich.
Nee, also Appell, Leute, lacht einfach mehr und versucht mal das Witzige und auch die Ironie und die Albernheit auch manchmal in Situationen, also wo man sagt, das ist jetzt so eine Situationskomik und das kann man doch auch mal feiern und sich mal so über sich selbst auch mal amüsieren. Nicht
das ist sehr,
nicht
sehr,
so
sehr wichtig.
Schwer immer durchs Leben,
ne, über
gehen.
Sich selbst und nicht
genau.
Über andere unbedingt, nee. Weil das ist meist doch ein bisschen ungut.
Die Leichtigkeit einfach. Das Leben ist natürlich, es gibt auch verdammt harte Momente, aber die Leichtigkeit feiern, das würde ich mir mehr wünschen. Gibt es denn, Stichwort Schwere, Momente, wo du auch mal wirklich zur Misanthropin werden kannst? Also heißt das eigentlich Misanthropin oder Misanthropin? Die Misanthropin,
ich hätte
ne?
Tropin jetzt
ja,
gedacht.
Ja, dann stimmt das, Misanthrop. Also gibt es auch Momente, in denen du zur Misanthropin, zur Menschenfeindin werden kannst?
Also ich
wo dich Menschen einfach nerven.
Ich war schon als Kind nicht der Riesenmenschen-Fan. Das hört sich jetzt blöd an, aber ich war halt Tier-Fan. Also ich fand immer Tiere cooler als Menschen. Und
weil sie
ist aber besser geworden. Ich schließe Menschen, wenn ich die mal in mein Herz schließe, dann sind die da drin. Dann könnt ihr auch ganz schön viel Mist bauen. Und die sind dann, mein Mann, das ist immer in meinem Reservat, ja, die sind dann, schüttelt er so den Kopf, der sagt, ja, du bist aber auch endlos geduldig mit denen oder denen. Nee, wer ein Herz erobert hat, der bleibt da auch drin und das mag ich an Menschen. Mhm. Aber grundsätzlich sind Menschen, also ich sage mal, ein gigantischer Fehlversuch der Evolution letzten Endes, weil was haben wir mit der Erde jetzt gemacht?
Ja,
ne? Und als wir Abi machten, wussten wir schon, dass es 5 vor 12 ist und jetzt ist es ja wohl eigentlich nach 12. Das haben wir uns auch vorzuwerfen, auch meine Generation.
Der Mensch ist leider das schlimmste Virus auf der Welt. Das ist ein Virusbefall. Und also eigentlich ist der Mensch ja ein Wunderwerk, aber wir sind nicht in der Lage, die Intelligenz so einzusetzen, dass wir
die
Schöpfung bewahren,
das ist die
Gier Maßlosigkeit.
Die kommt, wo die herkommt, das wäre eigentlich auch mal interessant. Ne? Das hat die Audrey Hepburn, hat das mal ganz schön gesagt. Ja, die Welt hat genug für unsere Bedürfnisse, aber nicht für unsere Gier. Also es hätte klappen
Bringt's
können.
Auf den Punkt,
Es hätte klappen können. Und weil die Gier und weil dieses viele Geld, was da Leute machen, schlecht verteilt wird, das muss man leider so sagen, funktioniert es nicht mit den Menschen. Aber das Apfelbäumchen muss gepflanzt sein, weil sonst können wir uns ja alle aufhängen. Und wir haben alle Kinder und Enkel und was wir müssen.
Was ist für dich schlimmer? Scheitern oder es niemals versucht zu haben? Und das muss man nicht beruflich nennen. Das ist generell, also wir haben ja alle Angst, auf die Nase zu fallen. Deswegen, bevor ich die Enttäuschung habe, mache ich es lieber erst.
Nee, gar nicht. Auf jeden Fall versuchen. Mein Motto ist eigentlich auch, man kann immer was machen. Man kann immer was machen. Und das gilt für fast jede Situation. Eben zum Beispiel, auch wenn es alles einem auf den Kopf fällt, den Witz finden und einmal rauslachen oder weinen und dann weiter.
Das große Thema Älterwerden ist für mich auch ein liebstes Thema, weil ich finde, es wird ja auch gerne wie der Tod so ein bisschen in so eine Ecke und wir wollen alle älter werden, aber alt werden wollen wir nicht und schon gar nicht krank. Wie sind denn deine Gedanken zu diesem Thema? Du hast ja schon gesagt, du beschäftigst dich sehr viel auch mit dem Tod, auch mit loslassen müssen, mit sterbenden Menschen, was ich wirklich ganz bewundernswert finde und eine sehr wichtige Sache. Aber wie sind denn heute deine Gedanken? Hast du das umarmt, diesen Gedanken, wir sind endlich oder ist das ein Prozess?
Ja, ganz sicher eben ein Prozess. Und der Versuch der Umarmung ist wirklich ernsthaft und der ist auch stetig, aber ich bin noch nicht da. Also ich finde es wirklich, echt schwer. Aber ich stelle mich auch gerne. Also ich bin auch vom Tod irgendwie auch fasziniert in gewisser Weise. Es klingt jetzt blöd, aber es kann ja auch was ganz anderes sein. Vielleicht kommt ja doch was danach, man weiß es ja nicht. Ich stelle mich diesen Gedanken nur so schwer, aber ich finde es so wichtig. Ich finde es so wichtig. Warum? Was ist sonst der Sinn noch? Man muss das einbeziehen.
Ja, aber ich glaube, das ist so diese Angst der Menschen, dass alles vorbei sein wird irgendwann. Es sei denn, du bist da ein gläubiger Mensch und sagst, nein, es ist nicht das Ende. Wir haben vielleicht ein Jenseits, wir haben eine Transformation in ein neues Leben, wenn man jetzt Hindu ist oder ich glaube, Buddhisten glauben ja auch an die Wiedergeburt.
In anderen
Wesen, wir werden als Kuh wiedergeboren oder
ja,
sonst
eben,
was.
Wenn du nicht gut warst, kommst du als Rat.
Finde ich aber eine tolle Geschichte, dass man eben auch die anderen Geschöpfe gut behandeln muss, weil wenn du dann mal geboren wirst als Huhn oder so, dann ist es natürlich.
Aber soweit ich mich damit überhaupt also wirklich auch viel zu wenig beschäftigt habe, ist der Buddhismus schon der interessanteste Glaube von den ganzen Glaubensrichtungen. Ich wollte jetzt auch gar nicht sagen, ich glaube jetzt wie die christliche Kirche, dass da ein Himmel ist, wo ich dann gemütlich sitze. Aber es ist nicht ausgeschlossen.
Niemand weiß es.
Was an einem Tod, was der auch jetzt gesagt, so quält oder so verstört, ist, dass du die Menschen so wahnsinnig vermisst, die nicht mehr da sind, dass du mit ihnen nicht mehr kommunizieren kannst. Ich versuche das aber so ein bisschen. Ich habe ja mit meinem Vater auch gemacht. Ne? Also man kann da Sachen machen. Man weiß ja, wie die waren, die gegangen sind. Was würde der jetzt dazu sagen? Was antwortet er dir, wenn du jetzt das fragst? Das kriegt man ja schon ganz gut hin.
Was genießt du ganz besonders am Älterwerden? Und ich rede nicht alt werden, weil alt bist du für mich nicht. Du bist einfach jung im Kopf und das ist nicht jetzt cheesy und ich weiß, du magst das nicht, wenn man dir Kompliment macht, aber es gibt ja Menschen, die schon mit 50 eine ganz andere Ausstrahlung haben und du hast so eine Lebendigkeit, so eine Lebenslust. Was genießt du am Älterwerden und worauf könntest du sehr gut verzichten? Oh.
Ich genieße, dass ich klüger werde, dass ich toleranter werde. Das freut mich an mir selber richtig. Das macht man sich ja auch klar, wenn man weiß, man geht in so ein Interview, dann das wirst du sicher gefragt und dann machst du dir das klar und sagst, hey, das ist ja schön. Das ist ja schön, dass du dich dahin setzt und sagst, ja, ich bin toleranter, ich lass andere mehr sein, ich höre denen besser zu, ich versuche mich in sie hineinzuversetzen. Das finde ich am Alter richtig cool. Um das Wort mal zu benutzen.
Auch, glaube ich, eine Gelassenheit, ne? Dass man einfach mehr in sich ruht und alles entspannter sehen kann. Man ist natürlich als Teenager, als junger Mensch man will alles richtig machen und man ist so ganz verbissen und unbedingt. Und
ja, oder auch in meinem Beruf so in den 30er, 40ern, weiß ich auch ganz sicher von mir selber, da will man noch so ganz nach vorn und da sind also fast alle, nicht, weiß ich nicht, ob alle, aber auch ich wollte, da dachte eben da, wie gesagt, wie bei dem Wunderwunder, jetzt geht's aber ja ab. Und dann ist der Ehrgeiz jetzt auch manchmal sehr stark und hilft auch nicht nur, weil man zu sehr denkt, mit dem muss ich jetzt aber und da muss ich noch hin und dem muss ich noch Hallo sagen und so diese Sachen, damit ich vielleicht, und nichts kommt aber raus, das weißt du aber ja später, hat auch keinen Sinn, das jetzt den Kollegen zu sagen, lass mal locker, hat keinen Sinn oder so, ja auch mal was klappen.
Und was ist, wo du sagst, möchte ich nicht, nervt beim Älterwerden?
Also was, wo ich richtig dran knapse, ist meine Eitelkeit, muss ich wirklich sagen. Meine, wie ich mich als Frau definiere, das fällt mir schwer. Fällt mir richtig schwer, dass mein Körper nicht mehr der ist, der mal war. Dass ich aber auch wohl offenbar zu faul bin, um da mehr dafür zu tun. Dass ich mit chemischen und operativen Mitteln nicht eingreife. Das mache ich für mich persönlich ganz bewusst. Und
das war das mal Thema, weil das ist ja ein Riesenthema, auch heute schon bei der jungen Generation.
Ganz schlimm,
wo schon 20-Jährige sich Botox spritzen lassen.
Ja, und die sehen alle gleich aus, das verstehe ich. Man
so
möchte doch individuell sein, dachte ich.
Aber es ist ein Riesenfetisch, dieses Faltenfreie, ja, ganz schlimm. Aber kam für dich nie in Frage, oder? Weil es muss ja nicht geschnippelt sein. Es gibt ja heute schon so mit Filler
mit
und so ein bisschen.
Und Hyaluron.
Genau,
das ist ja,
ein bisschen aufblößt.
Aber wenn das verrutscht, also einmal hätte ich viel zu viel Angst, dass es verrutscht. Das sieht man ja leider auch häufig. Dann bin ich, glaube ich, dann doch so vernünftig genug oder so geerdet genug, dass ich sage, ja, dann dieser Satz, man sein Gesicht verlieren, sagt man ja, man verliert sein Gesicht, wenn man nicht zu sich steht. Und ich muss ja zu mir stehen, also ich muss es ja bleiben. Aber ich möchte das ganz deutlich sagen, ich verurteile das nicht, wenn das Kolleginnen gerade in meinem Beruf machen, weil dieser Beruf ist so böse in dem Punkt und böse mit Frauen und dass die, gerade die Schönen, dazu gehöre ich ja auch dann nicht, die haben es noch viel schwerer,
das glaube ich
versuchen
auch,
das zu erhalten und Mein Mann ist strikter Gegner und sagt, nee, also das verstehe ich auch, weil man sieht nicht mehr so aus, wie man aussah. Tut mir leid, also wirklich, auch mit diesem Babybäckchen da unterm Auge, die hatte ich ja nicht mal als Baby, wenn ich mir da was hinspritze. Das brauche ich nicht. Aber bitte nicht falsch verstehen, ich leide auch darunter, dass ich, oh Gott, ich hatte mal so echt gute Figur und alles. Und oh.
Das finde ich nämlich auch das Gemeine. Oh. Einerseits ist es von der Natur gnädig, dass es so langsam geht, dass man ein paar Jahre Zeit hat sich, aber es ist immer wieder schwierig, weil auch als Mann kannst dir denken, in der heutigen Zeit, also ich als Mann habe auch Probleme, wenn ich merke, oh, der Hintern, da war auch schon mal praller,
ja,
ne? Und die Erdanziehungskraft ist gemein.
Aus, ne? aber ich habe eben auch nicht Sport gemacht von morgens bis abend, also ich darf mich auch nicht beklagen.
Ich kämpfe ja dagegen an, ich mache ja ganz viel Sport und das hilft ja auch ein bisschen was, aber trotzdem, ich habe einen trainierten Körper, aber ich habe halt einen älteren trainierten Körper. Das ist was anderes, als wenn du 25-Jähriger bist.
Ich glaube, es gibt nochmal einen Schritt. Es wird nochmal einen Schritt geben für mich, wo ich dann sage, ach so, guck mal, ist einfach jetzt ein alter Körper, jetzt lass mal gut sein. Aber der ist noch nicht da und die Eitelkeit, die quält mich so ein bisschen. Ja,
Nee, und es ist, finde ich, schon einerseits gnädig, aber es ist auch grausam. Das sagt auch meine Mama, die sehr, sehr uneidel ist. Sie meint, es ist schon von der Natur hart, dass die Hülle so, dass man verwelkt, dass man einfach merkt, das ist alles nicht mehr so. Und das bedarf ja auch einer mentalen Stärke. Da gibt es aber auch wieder Leute, die sagen, First World Problems. Andere sind froh, wenn sie alt werden. Stimmt natürlich auch. Andere Menschen sterben an Hunger.
Natürlich.
Die haben gar nicht dieses Luxusproblem, dass
das
man so alt wird. Ne? Ganz genau.
Die Spielregeln
wir leben
in unserer Gesellschaft hier. Und als Schauspielerin bist du da auch vor allem als Frau bist du da wirklich, stehst du leider in der ersten Reihe von denen, die da das Wasser ins Gesicht kriegen.
Nochmal die Frage zu deinem ehrenamtlichen Engagement für Hospize, das du ja mit deinem Mann seit vielen Jahren treibst. Wie ist das eigentlich entstanden? Ist das schon länger her und wie war der Impuls? Kam der eher von dir? Kam der von euch gemeinsam?
Und das ist natürlich einer von diesen, ich sag übrigens, es gibt keine Zufälle, aber es war ein Zufall. So einer, wo man das nicht weiß, dass es keiner ist. Wir waren im Bärenherz, ich alleine gelesen, da gibt es so ein Salonfestival, da liest man Bücher in Orten, wo die Leute ihren Ort zur Verfügung stellen. Und das Bärenherz in Wiesbaden ist ein Kinderhospiz und die wollen natürlich auch mal, dass die Leute sich öffnen und sich trauen, mal in so ein Kinderhospiz zu gehen und fanden dann einen guten Ort für eine Lesung. Und dann habe ich eine Führung bekommen dort. Und das war so beeindruckend und so toll, da zu sein. Also es war in einem komischen Sinne beglückend, das kennenzulernen. Und dann sind wir da wieder hin. Wir waren auch regelmäßig, machen wir da irgendwas. Und dann hat sich das daraus ergeben, dass dann wir angesprochen wurden in Leverkusen, weil wir in Leverkusen, das kann ich ja einmal hier sagen, in Leverkusen sind wir weltberühmt. So, das habe ich jetzt mal hier ins Mikrofon gesagt. Ja.
Aber es ist einfach dann so gewachsen, du sagst keine Zufälle und da ging euer Herz gleich auf und ihr merkt, das ist zwar auch was Bedrückendes, aber auch was gleichzeitig sehr Schönes und was unglaublich Lebensbereicherndes. Mhm. Also das ist ja so eine Ambivalenz bei dieser Arbeit, die man da macht oder bei dem Engagement. Weil es sind ja auch sehr, sehr viele traurige Momente, trotz der Lebensfrohe. Du hast ja erzählt, wie toll das ist, da genießt man jeden Tag und feiert das Leben trotz dieses Schicksals.
Ja, auch die Mitarbeiter vor allem sind so warme, positive Menschen, die möchte ich mal öfter treffen und nicht nur in einem Hospital. Menschen, die so sind, weil das Helfen und das für andere Dasein, was wenn unsere Gesellschaft ja komplett weg ist, ne? Also nicht mal mehr Zivildienst gibt es leider, solche Sachen, wo junge Menschen schon lernen, ey, das bereichert mich ja, da bin ich ja abends glücklich, weil ich jemandem geholfen habe. Das wäre das Grundkonzept, was vielleicht die Menschheit hätte retten können. Wenn man diese Leute sich anschaut, dann möchte man erstmal selber mittun und wünscht es halt einfach allen. Und stattdessen furzen wir da auf dem Sofa rum und lassen uns das Essen bringen und möglichst wenig arbeiten und möglichst wenig dies und das. Das ist genau das Gegenteil leider.
Und ich glaube, was viele Menschen auch immer wieder unterschätzen, wie unglaublich schön es ist, wenn man auch die Freude bekommt und also nicht, dass man das aus egoistischen Gründen macht, weil man jetzt Dankbarkeit und Freude empfangen möchte. Man gibt ja was, bekommt aber auch was zurück. Und ich glaube, das ist auch was sehr Erfüllendes, oder? Diese Energie.
Es ist, man muss das Wort Egoismus wahrscheinlich auch benutzen. Es ist letzten Endes ein Geschenk fürs Ego, wirklich. Aber ich habe ja vorher wirklich auch was getan und ich habe jemandem auch was gegeben. So ist es nicht. Man darf dann auch sagen, oh toll, das habe ich schön gemacht, danke.
Und ich kann mir vorstellen, manchmal gibt es auch so emotional, man muss auch häufig mal weinen, ne? Also wenn man Menschen auch mal begleitet, also nicht, dass ihr jetzt die mit in den Tod begleitet, aber wenn man sich engagiert, man hat dann ja auch mal näheren Kontakt und kriegt dann auch mit, wenn Kinder oder ältere Menschen oder auch Menschen im besten Alter sterben müssen an schrecklichen Krankheiten oder warum immer.
Also wir sind zwar auch viel im Hospiz präsent und so, aber wir sind nicht bei den Gästen so nah. Das ist auch, glaube ich, nicht gewünscht. Wenn es gewünscht ist, dann machen wir das aber auch. Wenn jetzt mal jemand sagt, möchte mal vorgelesen haben von uns oder so, dann würden wir das auch, mein Mann geht auch schon mal und spielt Klavier da und so. Aber wir drängen uns da auch bewusst nicht auf. Einmal haben wir auch nicht die Zeit, muss man auch sagen. Und ja, das ist ganz schwierig, weil die brauchen jetzt nicht Fernsehstars. Ja, die haben ihre letzten Lebenstage, Monate, Wochen. Und das ist ganz der falsche Ansatz, wenn man meint, das finden die jetzt aber sicher toll. Nee, darum, um sowas geht es halt da auch überhaupt nicht.
Nee, aber das hatte ich auch so gar nicht gemeint. Ich dachte, das ist so off the record und ganz ohne Publicity, dass man da vielleicht doch mal persönliche Schnittpunkte hat und dann doch mal näher rankommt und das dann auch natürlich näher an sich ranlassen muss, weil es eben...
Ist ja auch im Kinderhospiz ist es besonders, wenn die uns die Geschichten erzählen, dann ist es natürlich, da gibt es auch richtig Wohnungen für Angehörige und das für die Angehörigen. Die Kinder sind oft ganz, ganz weit schon. Und ganz klar und helfen ihren Angehörigen sehr. Denn die müssen ja weiterleben. Aber das reißt einem das Herz natürlich.
Hast du inzwischen deinen persönlichen inneren Frieden gefunden? Und ich meine nicht jetzt mit älter werden, so eine innere Ruhe. Oder bist du immer noch so ein bisschen quirlig tief in dir und sagst, eigentlich, Johanna, müsstest du doch das nochmal und ich möchte dies und ganz egal, ob nun das mal sagt, man möchte noch ein Land bereisen oder man möchte noch irgendwann ein Projekt, man möchte noch Musikinstrument lernen. Hast du da so eine tiefe innere Ruhe inzwischen oder brodelst manchmal noch in dir?
Also tief ist sie nicht, aber ich bin sehr interessiert, mir Wünsche noch zu erfüllen. Was heißt noch? Also
ich
möchte ganz, ganz gern gesund bleiben. Das ist schon sehr wichtig, dass man gesund alt ist. Ne?
Darf ich dir da einen altklugen Tipp geben, Johanna? Sport ist, auch wenn es
ich mache Sport, ich mache aber nur EMS-Sport.
Aber das ist doch super. Dann machst du es ja schon richtig, weil so ganz ohne Sport, der Körper ist der Tempel.
Und stehe mit den Hunden jeden Tag.
Das ist nämlich ganz wichtig. Du musst einfach ein bisschen Herz-Kreislauf trainieren.
Ja.
Der Körper dankt es dir. Und der Körper, wenn er gesund ist, ne, auch noch mit 70, 80, 90, dann hast du natürlich auch ein schönes älter werden. Und
also ich mache alle 5 Jahre einen richtig tollen Geburtstag, jetzt in New York, weil ich jetzt wieder halbiere. Ja, nächsten März geht's nach New York zum Geburtstag.
Toll,
und zum 60. war ich in der Elfi in dem Hotel. Das war wunderschön, da über die Stadt zu schauen und so. Ja, und dann sowas macht man, Paris, Rom, solche Sachen. Das sind so Wünsche und Träume, aber das schaffe ich ja auch. Also Träume erfüllen, finde ich, das kann man schon versuchen.
Finde ich auf jeden Fall.
Ich will nur mal, glaube ich, so einen Tandemsprung machen, solche Sachen.
Ach, das auch noch, sowas Verrücktes.
Ja. Naja, völlig verrückt.
Doch, das ist schon. Das
macht mir bestimmt
in
die Hose dabei, ne? Das macht man ja wohl.
Witzigerweise, ich liebe Achterbahnfahren. Ich finde es toll, wenn es 100 Meter runter geht. Aber bei diesem Tandemsprung, ich höre so viel Tolles. Ich bin eigentlich ein relativ angstfreier Mensch. Es gibt Urängste, aber da habe ich immer diese Schere im Kopf. Was ist, wenn der Schirm noch nicht aufgeht? Dann nützt mir auch so ein Tandem. Ja, aber das ist so der Albtraum. Ich denke mir, das ist das Schlimmste überhaupt. Neben, es ist jetzt ein fieses Thema, aber irgendwie verbrennen oder ertrinken oder eben in den Tod stürzen. Du merkst, da geht nichts mehr auf und dann knallst du da in deinen eigenen Untergang.
Ist ja auch ein bisschen diese Thrill-Geschichte.
Aber ich will es dir jetzt auch nicht ausreden.
Nee, ich verstehe das auch schon, weil wenn dann was passiert und ich wäre ja äußerst freiwillig da in die Situation geraten, das denke ich dann, oh ja, musst du das wirklich? Andererseits, es soll so toll sein.
Eben, das ist so dieses Freiheitsgefühl und aber
ich kann überhaupt nicht mehr Karussell fahren, Achterbahn, ich kann das alles nicht mehr. Ich habe das Gefühl, mein Gehirn rutscht im Kopf dann rum und mir wird so übel, ich kann es nicht mehr.
Nee, Karussell geht bei mir auch nicht mehr, aber Achterbahn liebe ich, das ist immer noch so das Kind, das dann mit mir durchkommt.
Dieser Moment da oben
vom Kippen. Herrlich, ich liebe es. Fällt es dir generell leichter oder schwerer in deinem Leben heute Dinge loszulassen, ganz egal ob nun Menschen oder vielleicht berufliche Wünsche oder... Dinge, wir müssen jetzt ja auch immer mal wieder von Dingen trennen. Das finde ich was sehr Befreiendes, mal so eine Inventur, dass man mal so ein bisschen ballastlos wird. Ne? Man hat ja so viel Krimskrams, aber wir sind ja auch Bewahrer, ne? Und wir möchten ja immer ganz viel horten. Ne? Und fällt dir das leichter oder schwerer, dich zu lösen?
Also ich möchte mal sagen, ich möchte, dass es mir leichter fällt. Und es ist, glaube ich, auch so, weil es ist so beglückend, wenn man sich wieder von was getrennt hat. Und ich bin auch schon so Richtung Tiny House sogar schon unterwegs. Und mein größter Plan ist, wir haben ja einen Sohn, dass ich ihm tatsächlich irgendwann, dass ich auch noch so bei Verstand bin, dass ich das noch alles hinkriege, dass ich so weit reduziere, verschenke, weggebe von meinen persönlichen Dingen, dass ich nur noch meinem Sohn ein Köfferchen lasse, wo ich sage, weißt du was, tu es nicht in Müll, bewahr es für deine Kinder oder für die Enkel oder was, weiß ich nicht. Aber ich sage, wenn du bitte, bitte nicht das wegschmeißt. So. Aber dass das nur ein Köfferchen ist, das fände ich so eine schöne Find Aufgabe
auch. Sehr schönes Bild. Also auch.
Aber ich möchte dann auch viel verschenken vorher. Das hat meine Mutter auch übrigens gemacht. Wo sie ins Altersheim ging, hat sie wirklich dann natürlich auch immer großzügigst und hat eigentlich ja ihr Erbe sozusagen erlebt, wie ihr Erbe wegging. Zu uns und zu den Enkeln.
Ist auch was Schönes.
Ja, das finde ich sehr vorbildlich im besten Sinne so. Das wäre so mein Gedanke dazu.
Das Leben ist wunderbar. Es ist aber auch manchmal voller Widersprüche, es ist voller Ambivalenzen oder extremer Emotionen. Hast du ein Beispiel für einen Moment, in dem du die ganze Welt hättest umarmen können und dich super euphorisch und glücklich gefühlt hast wie nie und einen absoluten Tiefpunkt? Klar, ist jetzt eine sehr persönliche Frage, kannst du dir überlegen, was du preisgeben möchtest, aber ich finde das, weil das macht das Leben ja auch aus, dieses Himmelhochjauchzen,
man lernt ja,
aber man ist am Boden und man denkt, boah, das Leben ist so gemein zu mir und es ist so gnadenlos und ich fühle mich so, als ob jetzt ein Bulldozer über mich gerollt ist, weil es so
oder der Boden
heftig,
unter den
Füßen, weil es so schmerzt und so schrecklich alles ist.
Ja, also das ist tatsächlich wohl, weil ich wollte schwanger werden und wir sind da so richtig, also quasi mit der Uhr. Haben wir alles getan, was man tun kann, weil es dieses Kind ist auch bis heute ein absolutes Wunschkind, immer ein Wunschkind gewesen und benimmt sich auch wie ein Wunschkind. Das ist natürlich, macht das alles noch schöner. Und das war, glaube ich, ich hatte ja dann schon viel zu früh diesen Test geholt und oh Gott. Doch, und das fällt mir tatsächlich als erstes ein und dann ist das auch so. Yes. Diesen Streifen dazu, den kriege ich jetzt noch eine Gänsehaut, wenn ich mir davon erzähle. Ich weiß noch genau, in der Apotheke in München da.
Es sind dann so Gefühle, der ganze Körper ist voller Glücks.
Und dann gibt es natürlich dann so Tiefpunkte, sind dann beim Kaiserschnitt bin ich leider fast gestorben. Das war dann blöd, weil das war eine sekundäre Sektion, sollte eine normale Geburt werden und er war schon 12 Tage drüber und einmal ging alles, war gar nicht mehr schön. Und das Kind, dem ging es gut, aber mir ging es wohl doch ein bisschen zu schlecht. Und da hatte ich auch Todesangst. Das war aber nicht das mit diesem Boden wegreißen. Das erzähle ich nicht näher. Das ist, wenn man betrogen wird. Ganz schlimm. War eine ganz schlimme Zeit. Ganz viel gelernt. Wenn man großen Misserfolg hat und wenn einem jemand stirbt halt. Also da gibt es einige Momente. Und die sind auch, die bewahre ich wie in so einem Kästchen. Das muss ich dann auch zumachen, das Kästchen, weil mich das echt fertig macht. Und das bleibt auch. Aber man kann die Kästchen, man kann es als Kästchen zumachen. Man kann es sogar manchmal gebrauchen, sozusagen am Beruf, dass man sagt, komm, erinnere dich mal, was ist eine tiefe Emotion. Das ist ja so auch eine Methode in der Schauspielerei, die ich durchaus auch mal zu Rate ziehe.
Sehr inspirierend, finde ich. Und das auch das Negative irgendwie im gewissen Sinne zu umarmen. Also nicht, dass man sich drin suhlt und Negativität jetzt in sich aufnehmen möchte. Mhm. Aber ich finde, dass man muss es halt irgendwie versuchen anzunehmen und dann kann man auch besser leben mit diesem großen Enttäuschung, mit dem großen Kummer und der großen Zerrissenheit oder dass einem das Herz rausgerissen wird. Das ist, glaube ich, wichtig, weil sonst kann man auch daran zerbrechen. Insofern ist jetzt ein bisschen sehr esoterisch, aber ich glaube, das ist wichtig, das auch versuchen, so gut wie möglich anzunehmen und auch zu umarmen.
Und das ist vielleicht auch, hast mich ja nicht gefragt, aber das ist vielleicht ein Glück in meinem Leben, dass ich dazu fähig bin, weil viele Menschen auch mental vielleicht gar nicht in der Lage sind.
Das wäre doch eine meiner letzten Fragen gewesen, meine Johanna. Wann hast du dich zum ersten Mal rundum angenommen? Oder vielleicht ist es immer noch ein Weg, weil ich glaube, wir alle kennen das. Es ist verdammt schwer zu sagen, ja, ich finde das gut, so wie ich bin, trotz aller Makel. Und damit meine ich jetzt nicht äußerliche, auch innerliche. Man hat ja immer seine Päckchen zu tragen. Man hat auch ein paar Marotten und komische Angewohnheiten. Kannst du das erinnern, wann du das erste Mal sagst, du eigentlich, ich finde das schon, du bist schon gut, so wie du bist. Sei nicht so streng zu dir selbst.
Ja, also vielleicht ist es, als ich 60 wurde, da war ich noch stinkebeleidigt darüber, dass man mir eine Seniorenkarte bei der Deutschen Bahn anbot und dass ich aus der DKMS rausgeflogen bin. Das hatte ich auch. Also Leute, wirklich, soll mein Blut jetzt auf von einem auf den anderen nicht mehr taugen oder was? Fand ich irgendwie blöd und war auch beleidigt. Ja. Und jetzt bin ich froh, weil die Karte gibt's jetzt erst ab 65 und ich habe sie jetzt immer noch. Ja, ich kriege die jedes Jahr wieder, meine schöne Bahnkarte. Und gespürt habe ich das, denn daran habe ich an diesem 60. Man knabbert an der 30, an der 40, 50 ging irgendwie komischerweise, aber an der 60 habe ich nochmal richtig geknabbert. Und jetzt nach, jetzt werde ich, ich bin ja 64 schon. Und mit
Wahnsinn,
das hat bestimmt 2 Jahre gedauert, bis ich das kapiert habe, dass das nun so ist. Und das wäre vielleicht der Moment tatsächlich, wo eine gewisse Reife mich nun erreicht hat. Und ich sage, hey, machst du doch ganz gut. Hast es doch jetzt verstanden. Jetzt hör doch mal auf, hier rum zu lamentieren, dass du jetzt nicht mehr jung bist oder jünger, sondern jetzt komm. Also das ist, es könnte, es ist ein Weg, definitiv ein Weg. Ich aber, bin keinsterweise da, aber der Weg, den sehe ich.
Aber ich fühle mich da sehr mit dir verbunden, so mit diesem, dass man manchmal so eine Diskrepanz hat, man, klar, alle sagen, ah, ich fühle mich ja viel jünger, na, gerade die jungen Leute verdrehen dann die Augen und sagen, ja, die älteren Herrschaften, die sagen, eigentlich fühle ich mich wie Mitte 30. Aber es ist ja manchmal so, man ist ja manchmal auch noch ganz jung und kann das immer gar nicht verstehen, ich soll schon so alt sein, das ist schon irgendwie doof.
Nein,
ne?
Keine Spur, die Selbstwahrnehmung ist bei jedem Menschen komplett neben der Realität. Absolut. Aber warum denn auch nicht?
Finde ich eigentlich auch. Ne?
Aber dieses, die Jungen damit zu bedrängen, das ist nicht.
Nein, also dieses Anbiedern aus auch ganz schwierig. Und es gibt nichts Schlimmeres als Leute, die dann verzweifelt versuchen, irgendwie wie ein 25-Jähriger überzukommen. Dann wird es wirklich unangenehm.
Und das finden die richtig peinlich.
Ja, ach, das ist ja, ich meine, aber du weißt ja alles, bei den Jungen ist ja eh alles über 40 schon Scheintod. Das ist ja, oder 35 schon.
Absolut. Also jetzt bin ich wirklich Alteisen oder so, aber 40 war Scheintod.
So ist das Leben. Wobei, das weicht ein bisschen auf. Ich finde schon, dass die junge Generation da ein bisschen netter ist, als wir es waren. Ich merke das, dass die einfach offener sind und sagen, dass sie, natürlich nicht alle, ne, es gibt immer noch auch altersrassistische Ageism-junge Leute,
ja,
die sagen, du, Fatih, ne?
Oder ich halte mich fern, wenn ich das merke. Das ist, weil die jungen Kollegen, ist ganz, ganz schön übrigens mit Jungen zu arbeiten, auch mit jungen Regisseuren. Die machen ja auch viel so Filme ohne Geld und so. Das sind ganz tolle Leute. Da machen wir echt so schöne Sachen. Regisseurinnen übrigens auch, sehr viele dabei. Ne? Das ist jetzt wirklich nicht nur dieses Innen, sondern wirklich Frauen. Und die sind, also ich adoptiere die geradezu, wenn die sich mir öffnen und wenn die merken, ah ja, die frage ich jetzt einfach mal und ich sage denen dann auch was. Ich bedränge sie aber nicht. Und die, die das nicht machen und die da auch kein Interesse dran haben, mit Verlaub, die interessieren mich auch nicht. Und dann ist es ja auch gut. Dann ist doch gut. Man muss doch da nicht auf die einkloppen, sie aber möglichst nicht auf mich. Dann lassen wir uns doch. Aber die anderen Jungen, mit denen ich Verbindung halte, die sich an mich wenden, mit denen ich Spaß habe beim Drehen. Ich habe jetzt mit der Leonie Wesselow gedreht. Das war so schön. Und wir sind jetzt befreundet, kann man sagen. Und sie nutzt auch mich als erfahrene Schauspielerin, ohne dass ich ihr jetzt die ganze Zeit was erzählen muss.
Und wie wir ja gesagt haben, man lernt, man kann nicht allen gefallen und man muss auch nicht alle Menschen mögen. Es ist nun mal so. Und dann kann man sich ja die Leute auch aussuchen, mit denen man sich umgibt. Das ist ja auch eine Entscheidung. Also das ist ja das Schöne, wenn man das auch sortieren kann mit dem Älterwerden, ne? Und sich dann die Menschen auch wirklich sucht.
Ich mache das auch wirklich, also ich weiß nicht, ob man mich dabei erwischt, aber ich nehme richtig Reiß aus. Also auch bei so Veranstaltungen oder so, wo ich dann Leute sehe, an die ich mich nicht gut erinnere, weil ich, das war nicht schön oder die waren nicht freundlich oder so, dann nehme ich Reiß aus. Ich bin dann weg. Muss ganz dringend irgendwas anderes, ne? Zack, bin ich weg. Ist doch auch gut.
Wofür bist du heute ganz besonders dankbar?
Ich bin unglaublich dankbar, dass die Zufälle mich wirklich durch mein ganzes Leben bis jetzt getragen haben. Die Begegnung im richtigen Moment mit den richtigen Leuten, die mich gefördert haben, die mir geholfen haben, da bin ich wahnsinnig dankbar. Also ich bin jetzt so dankbar gerade gewesen, als der Dieter Hufschmidt, der Kollege aus Hannover, gestorben ist. Zum Glück habe ich es erfahren, durch einen Zufall wieder. Und dann bin ich nach Hannover gefahren zu dieser Trauerfeier, weil ich so eine tiefe Dankbarkeit empfunden habe und ich wollte ihm die Ehre erweisen. Und das war so schön bei dieser Trauerfeier, oh Gott, ich kriege schon wieder eine Gänsehaut, weil da so viele waren, die sprachen, seine Kinder, aber auch andere, die da gesprochen haben bei der Trauerfeier, die so Ähnliches über ihn erzählten, die auch diesen Menschen so dankbar waren. Und da waren wir so eine Gemeinschaft von Leuten, die da jemanden verabschieden, der einfach für andere da war, der die nicht bedrängt hat, sondern der für sie da war. Und dafür bin ich bin dankbar dafür, dass ich dankbar sein kann. Dass ich sowas erleben darf und dass ich meinen Mann getroffen habe, obwohl das waren mir auch harte Zeiten am Anfang, wie man sich vielleicht noch denken kann jetzt. Und auch, dass mein Kind, dass wir das alles so hingebracht haben und so viel ist uns in den Schoß gefallen, haben wir beide das Gefühl, ja, toll.
Hast du ein Lebensmotto oder vielleicht sogar mehrere Lebenskredos?
Ja,
die du
die meisten ja schon abgesondert. Ne?
Was also, dir besonders spontan ist, ist immer, was man als erstes im Kopf hat. Ne?
Also ich meine, ich hätte jetzt schon 1, 2 erzählt. Ne? Die sind mir wichtig. Der kategorische Imperativ, den kannst du ja in 1000 Formulierungen. Der ist halt wahnsinnig wichtig fürs Leben. Und ich finde auch in dem Zusammenhang, mag ich gern sagen, sei freundlich. Jeder, den du triffst, kämpft einen großen Kampf. Und das ist richtig.
Du hast ja.
Gelingt mir aber auch nicht immer, ne?
Du, also, wir können nicht alle immer nett sein. Wir können auch mal ungerecht sein und Menschen verletzen und.
Bedeutet ja aber, beinhaltet ja auch mach den Perspektivwechsel mal kurz. Ja, ne? Das hilft dir selbst, hilft aber auch dem anderen.
Ja, und versetzt dich auch in den anderen immer hinein. Ne? Ja. Das ist eben auch eine Sache. Ich finde, Empathie ist was Wunderbares und da würde ich mir wünschen, dass viel mehr Menschen auch empathischer wären. Aber hätte, du kannst halt die Menschen hier nicht backen. Also es gibt halt auch.
Aber du musst auf die, die es nicht können, auch noch zugehen. Das ist wahnsinnig anstrengend.
Das ist anstrengend, aber es lohnt sich auch manchmal.
Ja, wir müssen. Wir können ja, was ist die Alternative? Ne?
Du hattest ja gesagt, ich frag dich das gar nicht, aber ich frag dir das jetzt nochmal ganz auf den Punkt. Was ist denn mit dem Leben, was du zurückgelegt hast, für dich der wichtigste Schlüssel oder vielleicht gibt es auch mehrere Schlüssel, dass du sagst, ja, ich habe ein tolles, zufriedenes und in gewissen Momenten auch wirklich glückliches Leben.
Oh Gott, wie kriegt man denn das in einen
Satz? Du hast es ja.
Weil ich hab's ja eigentlich
genau.
Vielen Sätzen
gesagt. Ja, also es ist so also dieses.
Ich glaube, ich bin ein Glückskind. Also es gibt ja einfach Menschen, denen Dinge zufallen, die, ich weiß nicht, aber ich weiß ja nicht warum. Also ich habe das nicht. Ich weiß nicht, ob ich das verdient habe oder mit was ich das verdient hätte. Es ist wahnsinnig traurig für andere, die das nicht haben, denkt man dann manchmal. Ne? Und man sollte dann aber auch, also die Kostbarkeit auch sehr beachten. Und das tut also mein Mann, dem geht das ja so ähnlich. Und wir sind da beide dazu in der Lage, dass das bedeutet, dass dafür dankbar zu sein und da so möglichst viel auch wieder abzugeben.
Ich sage immer zu mir, für mich ist es der Entschlüssel, dass man auch in der Lage ist, zu erkennen, was einem auch immer wieder an wahnsinnig schönen Dingen widerfährt. Klammer auf, natürlich gibt's Menschen, die haben, sorry, die Arschkarte im Leben. Hm. Die werden nur vom Schicksal gebeutelt. Die können nicht sagen, ja, aber ich habe nichts, weil sie wirklich nichts Schönes haben. Hm. Aber die meisten haben ja immer wieder auch Momente, wo man sagen kann, sieh das doch, erkenne das, wie gut dir das gerade geht, wie schön das gerade ist. Ne? Das
gehört
ist,
vielleicht
ich,
zum Glück sogar
das gehört dazu.
Dass man es erkennt.
Dass man es erkennt,
und
ganz genau.
Und dass man dafür dankt. Ich mache das manchmal täglich. Und manchmal denkt man, ach, wieso denn jetzt? Also wirklich, ich habe ja wohl ein Scheißleben. Und das, aber das, da ist dann, da muss ich mir ganz schnell selber auf die Finger hauen. Also das geht überhaupt nicht. Das geht echt nicht.
Welchen guten Rat würdest du der 18-jährigen Johanna mit auf den Weg geben? 18? Die Frage stelle ich jedem meiner Gäste.
Oh Mann, hätte ich mal bis zu Ende die vorher angehört, dann hätte ich mir was Tolles überlegt. Mit 18 war ich kurz vorm Abi. Was war denn da?
Du, es ist auch nur symbolisch. Es kann, also ich meine einfach den jungen, noch unfertigen,
wahnsinnig
wilden.
Wahnsinnig interessant eigentlich, sich selbst so an der Hand nehmen zu können. Das sollte man ja eh so auch schon mit dem inneren Kind, wie man so sagt.
Ja,
ne?
Aber das Leben ist halt nicht so. Ne? Eigentlich ist es so dieses hätte Fahrradkette, aber trotzdem ist es ja ein interessanter Gedankengang.
Also
ne?
ich hätte ihr gerne gesagt, sei jetzt nicht so ängstlich, sei jetzt nicht so vorsichtig. Das wird, weil diese nächsten Jahre nach 18 waren vielleicht letzten Endes meine schwierigsten, weil ich in eine Angstphase geriet, in eine Unsicherheitsphase. Und vorher war ich so ein Polderdi, wie ich jetzt wieder bin, so eine, war echt vorn immer so mit einer Riesenklappe und so. Und die ich war verstummte, so eigentlich schon so mit 16 bin ich mal verstummt, weil man mir ein bisschen zu oft auf die Nase gehauen hatte dafür, dass ich so vorlaut war und so. Und ich bin sehr lange verstummt und kam
erst
so.
Also man hat dich so zurechtgestutzt, also auf die Nase, du meinst, du hast dann zu viel Rüffel bekommen und hast zu viel.
Ich habe dann nichts mehr gesagt. Ich war dann auch in der Schule, habe ich dann auch nicht mehr viel gesagt und so. Nee, ich weiß nicht, irgendwas ist da passiert. In der Pubertät halt ist mir da was passiert. Mhm. Und dann beim Tanzen musste man ja auch nicht sprechen, das war dann auch gut. Und das hat, finde ich, das hätte ich ihr gern gesagt. Mhm. Komm, trau dich weiter, so ein Hau drauf zu sein.
Ja, trau dich, ne? Aber das ist auch, du hast gesagt, dass wir leben ja in einer Gesellschaft und leider gibt's ja auch dann diese Konventionen. Man wird teilweise konditioniert. Kinder würden sich viel freier entwickeln können, wenn auch das Schulsystem anders wäre. Aber es ist ein anderes Thema. Wir werden ja teilweise auch wirklich in Zwänge gepresst. Mhm. Kommen gar nicht drum rum. Und deswegen ist es eben auch nicht immer so leicht, so frei und unbefangen zu sein, wie man es möchte. Liebe Johanna, ich danke dir herzlich. Ich wünsche dir viel Erfolg für Sie sagt, er sagt, tolle Quoten.
Gucken.
Auf dass du tolle neue Projekte auch in Zukunft hast. Wir wissen ja, als Schauspielerin ist es toll, wenn man im Geschäft ist, aber es ist nie selbstverständlich. Es ist immer wieder, man muss schöne Drehbücher auch mal angeboten bekommen. Ich glaube aber, du kannst dich nicht beschweren.
Ich beschwere mich überhaupt nicht, weil ich sage immer zu meiner Agentin, ich bin doch jetzt im Vorruhestand. Warum bringst du mir andauernd so schöne Sachen? Weil ich habe dieses Jahr viel zu viel gearbeitet und ja. Aber ich bin auch da sehr dankbar natürlich, weil das Geschäft ist echt hart.
In diesem Sinne, alles Liebe für dich und für die Zukunft. Danke, dass
vielen
du dabei
Dank.
Warst.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast. Wir freuen uns, wenn du ihn weiterempfiehlst und auf Apple Podcast bewertest. Du hast Anregungen oder Vorschläge für zukünftige Gäste? dann schreibe bitte an mail@alexander-nebe.com. Bis nächste Woche.